Ein herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Andreas Büscher. Jesus lieben lernen, so heißt es heute wieder in dieser Stunde mit Palutinerpater Hans Burb. 4 Folgen zu diesem Thema haben wir bereits gehört. Ein paar Stichworte zu den bisher gehörten. Gottes Liebe zu uns weckt unsere Liebe zu ihm. Das fordert auch unsere Liebe und unsere Antwort heraus. Wir dürfen uns auf diese Liebe Gottes, auf das Du zu Gott einlassen und dieser Liebe vertrauen. Im 4. Vortrag ging es dann um die Gesichtszüge, die Ausdrucksformen dieser Liebe, um die Haltungen und Gesinnungen einer echten Liebe zum Herrn. Heute nun der 5. Vortrag von Pater Hans Burb, dem Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen. Von dort ist er uns jetzt zugeschaltet. Ganz herzlich möchte ich Sie nun begrüßen, Pater Burb. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Worum geht's in der heutigen Folge?
Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Wir wollen jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es geht ja bei diesen ganzen Überlegungen, Gedanken und Betrachtungen eigentlich um den Weg der Heiligkeit. Das heißt, um einen Weg, der zu dem Ziel führt, in dem sich unsere ganze Sehnsüchte erfüllen. Jeder Mensch hat in sich diese Sehnsucht nach dem Unendlichen, nach dem Ewigen. Jeder kennt in sich diese Sehnsucht nach Glück, nach einem Sinn, der ihn erfüllt. Und genau um das geht es. Es geht um ein Ziel, für das es sich lohnt, heute sich ganz einzusetzen. Nämlich ein Ziel, von dem her auch mein Heute, das, was ich heute tue, was meine Aufgabe ist, seinen Sinn bekommt. Denn der Sinn unseres Lebens kann ja niemals in dem sein, was ich gerade tue. Denn im nächsten Augenblick ist das vorbei. Wo ist dann der Sinn? Sondern der Sinn liegt im Ziel meines Lebens. Der Sinn der kommt vom Ziel her und beleuchtet mein heutiges Tun, gibt meinem heutigen Tun auf das Ziel hin einen Sinn. Denn das, was ich jetzt tue, dient dem Ziel. Dient also dieser tiefsten, letzten Erfüllung, die mein ganzes Sein eigentlich ersehnt, was ja in mir drin ist. Ja. Und so nennen wir das einfach mal so diesen Weg nach Alfons von Liguori, dessen Fest wir heute feiern, Jesus lieben lernen. Denn dort, wo der Mensch liebt, ist er glücklich. Aber es muss auch nicht eine vorübergehende, oberflächliche Liebe sein, die trägt nicht, sondern die kann höchstens enttäuschen. Sondern es muss wiederum eine Liebe sein, die tragfähig ist, die also auch durch das Leid hindurchträgt, die auch wie Jesus selbst durch das Kreuz hindurchträgt, die auch dort den Sinn nicht verliert. Nicht? Und so haben wir verschiedene Gesichtszüge dieser Liebe Gottes zu uns, aber vor allem jetzt geht es ja um unsere Liebe zu ihm, schon angesprochen. Und heute geht es, wir halten uns ja an dieses hohe Lied der Liebe im 1. Korintherbrief 13, nicht? Geht es, wo Paulus sagt, die Liebe ist nicht eifersüchtig. Wenn Sie und wir können, das merken Sie nämlich genau an diesen Gesichtszügen der Liebe Gottes oder unserer Liebe zu Gott, dass wir nicht trennen können zwischen der Liebe zu Gott und zur Liebe zu Mitmenschen. Darum sagt der Jesus, den Nächsten lieben wie sich selbst. Es ist das gleiche Gebot, wie Gott aus ganzem Herzen zu lieben. Denn lieben heißt sich geben. Also nicht irgendwo hängen, sondern sich geben können. Wenn ich irgendwo hängen geblieben bin an irgendwelchen irdischen Dingen, an Ehre, Anerkennung, Geld oder weiß ich was alles, dann kann ich mich nicht geben. Ich habe Angst, das, woran ich mich gehängt habe, es zu verlieren. Nicht? Und deshalb ist es eine Liebe, die beide Bereiche eigentlich einschließt, nämlich zu Gott und zu Mitmenschen. Und Paulus nennt es, wie gesagt, die Liebe ist nicht eifersüchtig. Was ist eigentlich Eifersucht? Das heißt, mit Eifer suche ich etwas. Und was denn? Und Sie merken selber und wissen aus Ihrem Leben vielleicht, was Eifersucht an Nöten bringen kann, wie Eifersucht Beziehungen zerstören kann, wo der Einzelne mit Eifer etwas sucht und deshalb neidisch wird auf Dinge, ja, die der andere hat und die ich noch suche. Das sind so diese Zusammenhänge. Und so gibt es zwei Weisen, etwas mit Eifer zu tun. Es gibt eine schlechte Weise und es gibt eine gute Weise. Diese sogenannte krankhafte Eifersucht, die schaut ja mit Neid und mit Traurigkeit auf die Güter dieser Welt, die andere besitzen, aber ich nicht. Das ist, mit Eifer suche ich das, was andere haben und ich nicht habe. So könnte man es auch ausdrücken. Nicht? Und Sie spüren, dass diese Liebe, die eifersüchtig ist, die also dem anderen das gar nicht gönnt, was er hat, weil ich sie auch nicht habe und ich suche danach, dass das eine Weise ist, die mich nicht, absolut nicht glücklich machen kann. Sondern da ist auch keine Liebe möglich, es ist nur Habsucht. Ich will haben. Und das, was ich dann vielleicht Liebe nennen zu einem Menschen, nicht, das ist dann nur ihn haben wollen und ich werde sofort eifersüchtig, wenn ein anderer mit ihm auch einen Kontakt hat, wenn er sich mit einem anderen auch versteht. Dann kommt sofort dieses schreckliche Gefühl der Eifersucht. Nicht, dass ich schon wieder Angst habe, das, was ich habe, diesen Menschen, den nimmt mir der andere, der es auch mit ihm versteht. Das heißt, der eifersüchtige Mensch hat immer Angst zu verlieren. Er will immer haben, was er nicht hat. Und das, was er hat, hat er Angst zu verlieren. Also es hat mit Liebe eigentlich überhaupt nichts zu tun. Sondern das nennt man eigentlich mit dem Begriff egoistische Eigenliebe. Es geht um reinen Egoismus, es geht nur um mich. Und wenn ich alles habe, nicht, dann vielleicht darf der andere auch was haben. Also einfach in sich hineinhören, in sein Inneres hineinhören, ist meine Liebe wirklich selbstlos. Nicht, darum habe ich gesagt, es gibt also diese zwei Weisen mit Eifer etwas tun und suchen. Die schlechte, das ist die krankhafte Eifersucht, die sich im Neid ausdrückt, die sich aber auch in der Traurigkeit ausdrückt. Ich bin dann dauernd traurig, weil ich das nicht habe, was ich ja gerne hätte. Und zwar, es geht immer um die Güter dieser Welt, die andere haben. Es sind nicht nur die irdischen Güter, es sind genauso Ehre und Anerkennung und so weiter. Es kann sogar bis ins geistige Leben gehen, dass jemand ein tiefes geistiges Leben führt und der andere, der ist neidisch auf ihn, auf sein geistiges Leben. Auch das gibt es, eine geistliche Eifersucht. Das merken Sie daran, wenn jemand Ihnen sagt, der Franz, du, das ist ein tiefgläubiger, frommer Mann. Und dann sagen Sie, na ja, du weißt nicht alles. Warum sage ich das? Das ist Eifersucht. Ich kann es nicht aushalten, dass der gelobt wird und dass er eine größere Frömmigkeit haben soll als ich. Ich will ja auch fromm sein. Sehen Sie, das ist die geistige Eifersucht. Auch das gibt es, diese geistliche Eifersucht. Also auf allen Ebenen. Und da merken Sie, wenn wir Jesus lieben lernen wollen, dann müssen wir auf die Liebe schauen. Ist unsere Liebe wirklich Liebe oder ist es Eigenliebe? Ist es Habsucht? Das ist keine Liebe, die nur haben will und die dem anderen etwas nicht gönnt, weil ich es nicht habe. Oder die schon wieder Angst hat, was ich habe, könnte ein anderer mir nehmen. Vor allem geht es da hauptsächlich um Personen dann. Ja? Die, mit denen ich mich gut verstehe, mit denen ich befreundet bin. Und jetzt auf einmal merke ich, ja, der versteht sich ja mit anderen auch so gut wie mit mir. Nicht? Also da schauen wir in unsere Tiefen. Das geht ja um Lieben zu lernen. Und da muss ich natürlich auch den Mut haben, ehrlich zuzugeben, ja, wo ist meine Liebe nicht keusch, nicht rein, nicht sauber. Das ist diese krankhafte Eifersucht, die, wo ich mit im Sinn des Egoistischen das Meine suche. Der heilige Eifer, den gibt's natürlich auch. Das ist die wahre Liebe. Der heilige Eifer hat Mitleid. Aber nicht Neid gegenüber, zum Beispiel auch den Großen der Erde, die vielleicht in irdischen Ehren schwelgen, in Vergnügungen aufgehen. Die krankhafte Eifersucht ist neidisch, dass die es alles haben, was ich nicht habe. Der heilige Eifer, dem es wirklich um die Liebe geht, dem es um die Heiligkeit geht, dem es um das Ziel geht, dass jeder Mensch gerettet wird, der hat Mitleid mit all denen, die eben haben wollen, besitzen wollen und auch haben und wollen und besitzen, weil ich spüre, sie meinen alles zu haben und sind innerlich ganz arm. Sie meinen, sie hätten alles. Und mit der Zeit ist es genauso, wissen Sie, wie wenn Sie ein Kotelett zu viel essen, dann auf einmal wird es Ihnen schlecht und Sie müssen rückwärts verspern. Das heißt, Sie haben den ganzen Geschmack vom Mittagessen verloren. Und so geht es auch denen, die auf ihren Reichtum praktisch alles setzen, für die der Reichtum der Sinn ihres Lebens ist. Aber genauso dieser Reichtum im Sinne von Ehre und Anerkennung, die alles tun, um ja anerkannt zu sein, nicht? Die alles da drauf setzen. Sehen Sie, wo wir spüren. Auf einmal kommt der Punkt, wo alles rum ist. Schauen Sie, Sie machen eine tolle Sache im Sport. Und dann sind Sie der Erste. Sie kommen aufs Podestle, auf dem Rathaus, alles rennt zusammen. Tausende winken Ihnen zu. Und was ist nach 3 Tagen, wenn alle wieder verlaufen sind? Alles vorbei. Es war geschwind ein Erlebnis, aber nichts, was durchträgt. Sehen Sie, und diese Menschen sind dann wieder unglücklich und müssen wieder, wie im Sinn der Habsucht, wieder suchen, wieder irgendeinen Höhepunkt zu finden, weil sie kein Ziel haben, aus dem sich der Sinn ihres Lebens ergibt. Sie müssen immer etwas Neues erleben, um wieder in dem Moment scheinbar einen Sinn zu haben. Aber das trägt nicht. Und wissen Sie, wer Christus kennengelernt hat, wer in diesem inneren Frieden mit ihm lebt, wer in dieser Fülle mit ihm lebt, das ist eine echte Erfülltheit. Das ist eine Erfahrung, das ist ja nicht irgendeine aufgepappte Frömmigkeit, Christus nachfolgen, sondern das ist ein ganz tiefes Erfülltsein, wo ich einfach die anderen Dinge, die den Menschen so wichtig sind, irdische Sachen, einfach nicht mehr brauche. Ich brauche sie nicht, um glücklich zu sein. Wenn ich sie mal habe, ja gut, aber sie sind nicht der Grund meines Glückes. Der Grund meines Glückes ist in mir. Das ist die wahre Jesusliebe. Das ist die wahre Gottesliebe. Das ist nicht etwas Eingeredetes. Das ist das, was wir erfahren, wenn wir es ernst machen mit Gott. Und das, verstehen Sie, dann werden Sie spüren, der eigentliche Eifer einer echten Liebe bekommt Mitleid mit denen, die eigentlich das suchen, was ich habe in meinem Innern, Christus, das Leben, das göttliche Leben, dieses innere Glück, das durchhält auch im Leid. Ich kriege Mitleid mit denen, die das, was ich habe, in diesen vergänglichen Dingen suchen. Ich kriege Mitleid, weil ich weiß, und wenn sie morgen auf dem Podest stehen, übermorgen fallen sie wieder runter. Sehen Sie, das ist der wahre Eifer. Das ist der Eifer, der nach dem Heil der Menschen sich sehnt. Der sich danach sehnt, dass alle Menschen dieses innere Glück erfahren und daraus leben können. Das ist diese wahre Liebe, die nicht eifersüchtig ist. Das ist die Liebe, die heiligt, die die Menschen wirklich tiefer in das Geheimnis Gottes führen. Und da merken Sie auch, dass man die Liebe zu Mitmenschen und die Liebe zu Gott, die kann man nicht trennen. Gerade in der Liebe zu Mitmenschen merke ich ja am ganz konkretesten eigentlich, worum es wirklich geht, was Liebe ist und was eben falsche Liebe ist, egoistische Eigenliebe, die einfach eifersüchtig ist, nicht? Die nur das Ihre sucht und so weiter. Da merken wir es. Und so gibt es auch in der Liebe zu Gott etwas Ähnliches. Dass ich mich nicht freuen kann über die Heiligkeit eines Menschen, weil ich es noch nicht habe. Sehen Sie, das ist keine reine Liebe zu Jesus. Was soll das sein? Das ist diese eifersüchtige oder neidische Liebe. Das ist keine Liebe. Kann ich mich nicht freuen über die Fülle der Gnade, die ein Mensch bekommt? Wenn ein Sünder vielleicht miserabel gelebt hat und plötzlich in einem Schlag Gott erfährt, wie wir es ja immer wieder erleben können, Gott erfährt und glücklich ist, und dann werden manche Christen neidisch auf den, nicht, dass der so ein Sünder war und jetzt so ja, begeistert ist von Gott. Sehen Sie, wo die Liebe wiederum nicht rein und keusch ist, sondern wo sie neidisch ist, wo sie eifersüchtig ist auf den, der diese Gnade bekommen hat. Anstatt sich zu freuen, denn alles ist ja zur Ehre Gottes und deshalb freue ich mich. Und wer Gott wirklich liebt, der hat auch eine Sehnsucht, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn er dann erlebt, dass Menschen so zu Gott finden, so auf einen Schlag und dann so tief, dass er sich freut, dass wieder ein Stück seiner Sehnsucht in Erfüllung gegangen ist, das Heil aller Menschen, das ist die wahre Liebe. Die wahre Liebe sucht das Heil des anderen, nicht mein eigenes. Das eigene überlasse ich der Liebe Gottes, wie er mich einmal überraschen wird mit seiner Liebe. Und auch heute schon, das überlasse ich ihm. Aber die wahre Liebe, die sucht nur, was will Gott? Was ist Gottes Wohlgefallen? Oder was dient dem Menschen, dass er wirklich Gott findet? Es ist die Sehnsucht nach dem Heil der Menschen, weil es die Sehnsucht Gottes ist. Und wenn ich Gott liebe, dann ist mir das wichtig, was Gott wichtig ist. Und das ist das Heil der Menschen. Wenn ich Gott wirklich liebe, ist das für mich wichtig, was Gott wichtig ist. Und das ist das Heil der Menschen, und zwar aller Menschen, auch der Verkommensten. Sind Sie auch bitte einmal in das Herz hineinhören. Kann ich mich freuen über Sünder, die umkehren? Oder werde ich neidisch, wenn die so außergewöhnliche vielleicht Gaben gleich kriegen von Gott? Das gibt es ja immer wieder auch. Ja? Werde ich neidisch? Warum? Dann ist meine Liebe nicht echt. Dann habe ich nur mich selbst gesucht bei Gott. Ich habe nur mein Glück gesucht bei Gott. Ich habe nicht Gott gesucht. Das Glück ist eine Folge, wenn ich Gott finde. Die Freude und Erfüllung ist eine Folge, wenn ich Gott finde. Nicht? Aber wenn ich Gott suche, nur damit ich glücklich werde, das ist keine echte Liebe. Die meint sich, aber sie meint nicht, dass du. Und das war ja das ganze Problem zur Zeit Jesu. Sie haben nur seine Heilung gesucht, heilende Kraft gesucht. Sie haben aber nicht ihn gesucht. Merken Sie wieder, was wahre Liebe ist. Nicht? Und vor allem, dass die Liebe nicht eifersüchtig ist auf den, der zu Gott findet, der umkehrt und vielleicht große Gnaden von Gott bekommt. Und ich selber bin vielleicht sein, spüre nicht viel, es ist immer so ruhig in mir. Denn wir können ja die Gnade nie messen. Das göttliche Sein in uns ist so tief, und wenn wir spüren, dass wir das Glück in uns haben, dann ist das eine ganz Hochform des geistlichen Lebens. Wenn ich einfach spüre, ich brauche so vieles im Leben nicht mehr, um glücklich zu sein, wo ich früher gemeint habe, das muss ich unbedingt haben. Das ist die Erfahrung, wenn ich Gott in mir anerkenne, zulasse, denn ich bin bewohnt seit der Taufe. Das ist der himmelweite Unterschied zwischen einem Menschen, der diese Gnade empfangen hat und der nicht getauft ist, der also Gott noch nicht in sich hat. Der kann diese Erfahrung des inneren Glückes nicht machen. Also wie gesagt, es gibt diesen Eifer, der eigentlich in der Form der krankhaften Eifersucht sich ausdrückt, also dann im Neid, neidisch ist, traurig, weil ich manches nicht habe. Also, wo man spürt, die sucht nicht das Du. Liebe sucht das Du und nicht mich selbst. Und wo ich mich selbst versuche, kommt Neid, kommt Traurigkeit, weil ich es nicht habe. Der heilige Eifer, wie gesagt, der hat Mitleid mit denen, die das Vergängliche suchen und damit nie dieses Endgültige jetzt schon in sich erfahren können, die eigentlich immer von Enttäuschung zu Enttäuschung laufen. Kaum stehen sie auf dem Podestle, liegen sie schon wieder unten und ein anderer steht oben. Das ist immer Enttäuschung von Enttäuschung. Wisst ihr, es genügt nicht, nur gute Werke zu tun, sondern mit Eifer darauf bedacht zu sein, diese Werke mit reiner Absicht zu tun. Und zwar allein das Wohlgefallen Gottes zu suchen. Schauen Sie, wenn es darum geht, Jesus lieben lernen, dann beobachten Sie Ihr Leben, Ihren Alltag, Ihr Heute jetzt Ihr Heute, von heute Morgen bis jetzt. Was habe ich gemacht? Was war meine Motivation? Warum habe ich es gemacht? Habe ich es nur gemacht, weil ich etwas haben will? Oder habe ich es wirklich gemacht, weil ich gespürt habe, es ist der Wille Gottes? Es können ganz einfache Dinge sein. Es muss gar nichts Großes sein. Aber vielleicht haben Sie auch Großes geleistet heute Morgen schon. Aber was war meine Absicht? Und das geht es. Und diese Liebe geht es. Habe ich es aus der Liebe zum Herrn getan, weil es mein Auftrag ist, meine Berufung, mein heute Notwendiges, dass ich aus meiner Berufung oder aus meinem Auftrag, den ich heute habe, meinem Beruf ergibt. Nicht? Es genügt also nicht einfach nur gute Werke zu tun, also die Sache alle gut gemacht zu haben, sondern es geht darauf, ob ich mit Eifer darauf bedacht war, dieses alles, was ich getan habe, mit reiner Absicht zu tun. Unreine Absicht ist egoistische Absicht. Ich will was für mich haben. Dass sie dafür einen Lohn kriegen, das ist eine Nebenwirkung, aber das ist auch wichtig fürs Leben, das ist klar. Aber den ewigen Lohn, wissen Sie, dass das nicht bloß einen zeitlichen Lohn bringt, was ich getan habe, sondern dass etwas Ewiges herauskommt. Um das geht es. Und dazu gehört die reine Absicht, Herr, aus der Liebe zu dir. Also allein das Wohlgefallen Gottes ist die Absicht und war die Absicht und sollte sie sein, jetzt noch im Verlauf des noch vor mir liegenden Tages und dann morgen genauso. Wenn Sie, achten Sie darauf, dass alles, was Sie tun, aus dieser reinen Liebe tun. Die Liebe tut es um des Du willen, nicht um sich selbst, seiner selbst willen. Wenn Sie viele Werke, die wir so tun, verdienen an sich ein Lob. Doch die Frage ist, gelten sie vor Gott wenig oder nichts? Weil sie vielleicht nicht um Gottes Ehre geschehen sind, sondern aus egoistischen Motiven. Wenn sie, wir tun vielleicht manches Gute, das ist also objektiv gut. Sie haben einem Menschen geholfen, aber warum? Vielleicht haben sie es nur getan, weil sie andere gesehen haben und sie davon Anerkennung gewünscht haben. Also reiner Egoismus. Hat keinen Sinn. Hat letztlich auf das endgültige Ziel hin keinen Sinn. Es ist vorbei. Aber es ist noch besser als gar nichts tun. Also das will ich schon dazu sagen. Verstehen Sie das etwa? Aber Sie müssen immer denken, hat es einen Sinn auf die Ewigkeit hin? Nicht? Und ich kann doch jemand helfen, zugleich eine menschliche Hilfe dieser Menschen und zugleich wird es für mich ein großer Wert, der viele Menschen zum Heil bringt. Es geht ja darum, viele Menschen zu retten. Und das ist es, wenn ich die Motivation aus reiner Liebe tue. Das rettet die Menschen. Da kann Gott Menschen zu sich rufen. Das bewirkt Gnade. Ja? Und deshalb, was ich tue, tun wir es doch wirklich aus der Liebe zum Herrn. Nicht? Um wirklich den Willen Gottes zu erfüllen, nämlich, dass alle Menschen gerettet werden, wenn es möglich wäre. Und das hängt eben auf, eben von meinen Motivationen ab. Ist meine Liebe in meiner Tätigkeit, ist die rein keusch oder ist sie eifersüchtig? Das heißt, suche ich mit Eifer meine eigene Anerkennung darin. Ein Ordensmann sagt einmal, schaue ich mir alle Werke meines Lebens genauer an, so finde ich kein einziges, das ich nur um Gottes Willen getan habe. Also ein sehr ehrliches Bekenntnis. Das zeigt, dass wir eigentlich immer wieder diese egoistische Seite in uns entdecken. Dass wir immer wieder merken, wie dieses Egoistische oft das, was wir selbstlos tun wollen, aus Liebe zu Gott und den Menschen, immer wieder durchbricht und das Gute wieder verhindert oder mindestens überschattet. Haben Sie schon mal überlegt, haben Sie ein gutes Werk getan, ohne dass Sie den Stolz gespürt haben, ohne dass Sie in irgendeiner Weise auch Anerkennung gesucht haben? Wissen Sie, vielleicht haben Sie eine Spende gemacht für die notleidende Menschheit heute. Und soll niemand wissen, soll wirklich aus der Liebe zum Herrn und zu diesen Menschen sein. Das wäre selbstlos. Und auf einmal in einer Runde erzählen Sie auch so nebenbei, ach ja, da habe ich auch gegeben. Schauen Sie, und schon wieder habe ich praktisch das, was reine Liebe war, schon wieder mit einem Tuch überdeckt, mit einem Schatten überlegt. Der Egoismus hat schon wieder es für sich in Anspruch genommen, zu seiner Anerkennung, zu seinem Lob. Und damit nehme ich wieder diese reinen Liebe, diese Fruchtbarkeit weg. Das ist doch einfach schade. Aber überlegen Sie doch mal, was dieser Ordensmann gesagt hat. Kann ich wirklich in dieser reinen Liebe handeln oder ist nicht immer wieder auch diese Eigenliebe, dieses ich will auch was davon haben, ich will davon Anerkennung haben, ob es von Gott ist oder von Menschen, ist das nicht immer mit drin. Immer wieder mit drin. Schauen Sie, dafür gibt es ein Bußsakrament, dass der Herr das wieder ergänzt und wir die ganze Fülle des Heils empfangen für all unser Tun. Der Prophet Haggai, der sieht alle Mühen, wenn es nicht zu Gottes Wohlgefallen geschieht, als ein Sparen in einen löcherigen Beutel, schreibt er. Haggai 1,6. Alles, was nicht zu Gottes Wohlgefallen geschieht, ist ein Sparen in einen löcherigen Beutel. Das heißt, fällt alles durch. Ja? Was nicht zum Wohlgefallen Gottes geschieht. Das heißt eben aus dieser reinen Liebe. Nicht aus dieser egoistischen Liebe oder eifersüchtigen Liebe, je nachdem. Die unruhige Sorge. Es gibt eine normale Sorge für das, wofür ich zuständig bin. Ich muss dafür sorgen, dass das funktioniert. Das ist das, was der Wille Gottes ist. Das soll ich tun. Das ist mir aufgetragen. Aber die unruhige Sorge, also das heißt, wo das Egoistische mit drin ist, da kommt die Unruhe. Wo ich einfach den Willen Gottes erfüllen will, kommt keine Unruhe. Aber dort, wo ich wieder, sehen Sie, wo ich Angst habe, ja, ich mache es vielleicht nicht richtig oder ich mache es nicht gut genug oder dass dieses, als ob alles von mir abhängig wäre, als gäbe es Gott gar nicht, das ist diese unruhige Sorge. Das tue ich nicht einfach als Aufgabe, die der Herr mir gegeben hat, also aus Liebe zu ihm, sondern ich tue es, als ob es meine Sache wäre und ich allein zuständig wäre und Gott damit nichts zu tun hätte. Also es ist wieder dieses Egoistische, auch diese Angst, es könnte schief gehen. Also wieder ist es die Angst um sich selber, es geht wieder um mich, kriege ich Anerkennung oder nicht. Das ist die unruhige Sorge, ist ein Zeichen, dass man nicht ausschließlich die Ehre Gottes sucht. Und überlegen Sie mal, prüfen Sie mal den heutigen Tag. Gibt es da wirklich ein unruhiges Sorgen oder war das ein gelassenes Sorgen? Sie haben alles eingebracht, Sie haben getan, was Sie konnten, weil es der Auftrag des Herrn war und Sie haben es dem Herrn überlassen, dass das gut wird. Also wer die Ehre Gottes sucht, der bleibt ruhig. Und da wieder mal in sich hineinhören. Bin ich ein getriebener Mensch, ein unruhiger? Warum? Warum? Ist es reine Liebe, was ich tue? Dann brauche ich nicht unruhig werden. Auch wenn ich einmal keinen Erfolg habe bei dem, was ich jetzt tue. Wissen Sie, die Menschen schauen nur auf den Erfolg. Nur, das sehen sie in der Schule. Aber niemand fragt nach meiner Anstrengung, nach meiner Mühe, mit der ich mich bemüht habe. Aber vielleicht durch meine doch kleinere Begabung eben nur eine 3 bekommen habe statt eine 1. Aber ich habe mich mehr bemüht als der 1 hat. Der hat vielleicht sogar gefaulenzt. Gott schaut auf die Mühe. Nicht? Und deshalb kann ich ruhig bleiben, auch wenn ich keinen Erfolg habe. Wenn ich den Willen Gottes versucht habe zu erfüllen, also wenn ich aus reiner Liebe gehandelt habe. Das Wichtigste habe ich ja erreicht und das ist das Wohlgefallen Gottes. Aufgrund meiner reinen Absicht. Ich wollte seinen Willen tun. Ich habe mich deshalb bemüht und angestrengt, so gut ich konnte, um seinen Willen zu tun. Schauen Sie, das ist so entscheidend, so wichtig für unser ganzes Leben, weil praktisch unser irdisches Leben, ja, von der Wiege bis zur Bahre immer nur schaffen und muss was leisten und wenn du nichts leistest, taugst nichts und so weiter. Wir sind getrieben in dieser Welt und dann kommen wir oft nicht in diese Tiefe, Herr, es gebe allem darum, deinen Willen zu tun. Das heißt, ich mache es genau, ich mache es gut, so gut ich kann. Ich schaue nicht drauf, ob es jemand sieht oder nicht sieht. Es geht mir um deinen Willen, es geht mir um dich, das ist die reine Liebe. Merken Sie es. Das ist die Liebe zum Herrn, die sich im ganz praktischen Leben zeigt. Im ganz praktischen Leben zeigt. Ja, nicht in außergewöhnlichen Dingen. In meinem ganz alltäglichen. Dass ich immer wieder sage, Herr, dein Wille geschehe, ob es mir passt oder nicht. Das, was jetzt ansteht in der Familie, wo ich meine Pflichten habe, oder in meiner Arbeitsstelle, oder wo ich auch ehrenamtlich mitwirke, wo ich spüre, dass es der Wille Gottes ist, dass ich das gut und genau tue, egal, ob die Menschen das sehen oder nicht sehen, ob sie Anerkennung geben oder nicht Anerkennung, Herr, es geht mir um die Liebe zu dir. Das ist mein einziges Motiv. Und schauen Sie, darin besteht die Heiligkeit. Darum sagt Vincent Spallotti, heilig ist der, der liebt, der eben in dieser reinen Liebe liebt, nur Gott meint, sein Wohlgefallen. Nun folgendes sind vielleicht Anzeichen, dass wir etwas für Gott tun. Also woran kann ich das erkennen? Wenn Sie jetzt wieder an den heutigen Tag denken, den haben Sie alle noch schön vor sich. Nicht? Erstens einmal, man lässt sich nicht aus der Fassung bringen, wenn man das beabsichtigte Ziel nicht erreicht. Sie haben vielleicht heute Morgen das und das leisten wollen, aber es kamen noch verschiedene Dinge dazwischen, wo der Herr sagt, du pass auf, ich brauche dich da noch und da noch. Nicht? Und ich bin eigentlich nicht zu dem gekommen, was ich mir vorgenommen habe. Schauen Sie, echte Liebe zu Gott zeigt sich darin, dass ich nicht aus der Fassung komme. Wenn ich das beabsichtigte Ziel nicht erreicht habe, obwohl ich das meine getan habe, weil so vieles andere auch noch notwendig geworden ist, was nicht vorhersehbar war. Also wenn Gott den Erfolg nicht will, dann will auch ihn selbst nicht. Dann genügt es mir, dass ich den Willen Gottes erfüllt habe, auch vielleicht ohne menschlich gesprochen Erfolg. Aber ich habe seinen Willen getan. Ich habe das, was ich getan habe, aus Liebe zu ihm getan. Wenn Sie das so wichtig, schauen Sie, das ist etwas, was uns auch innerlich beruhigt, was uns tiefen Frieden schenkt. Das ist doch wunderbar. Wenn ich so in der Liebe zu Gott lebe, da haben Sie immer Frieden, da brauchen Sie dauernd Erfolg, um wieder ein bisschen glücklich zu sein für ein paar Minuten, sondern Sie sind es immer. Sie sehen, und sobald ich merke, ich habe geschlampt oder sowas, was nicht mit der Liebe zu Gott zusammen sich verträgt, dann kann ich den Herrn um Vergebung bitten und er geht sofort wieder mit mir weiter. Und ich habe mein Glück, meine Zufriedenheit in mir. Nicht, was andere immer in vergänglichen Dingen suchen, nicht wie so Alltagsfliegen und dann ist wieder alles vorbei und dann müssen sie wieder neu suchen. Das ist das eine Kennzeichen. Nicht, dass ich etwas für Gott getan habe. Ich komme nicht aus der Fassung, wenn ich das Ziel nicht erreiche. Nicht der Erfolg ist entscheidend, sondern das, was ich aus Liebe zu Gott getan habe. Zweitens, man freut sich auch an dem Guten, das andere vollbracht haben. Und zwar, man freut sich genauso an dem Guten der anderen, als ob man es selbst hätte tun dürfen. Also da prüfen Sie sich einmal, was Sie da feststellen. Kann ich mich wirklich freuen am Guten? Wenn Sie heute Morgen so an vielleicht an manche Menschen denken, wo Sie gell, vielleicht erfahren haben, Sie haben das fertiggebracht, oder jemand sagt, oh, ich habe mein Abitur bestanden, oder ich habe meine Abschlussprüfung bestanden, oder was vielleicht so die letzten Tage an Ihr Ohr gekommen ist. Können Sie sich wirklich an dem Guten, das andere vollbracht haben, genauso freuen wie an Ihrem eigenen Tun? Das wäre reine Liebe. Und sonst kommt sofort die eifersüchtige Liebe, dass der hat was geleistet, was ich nicht kann. Oder sonst etwas. Verstehen Sie? Ist das, merken Sie, die eifersüchtige Liebe macht sofort krank. Die nimmt mir alle Freude, alles. Aber die reine Liebe lässt mich in einer tiefen inneren Freude teilhaben am Guten, das der andere getan hat. Das war ein zweites Kennzeichen, dass ich etwas wirklich für Gott tue. Dann ein drittes. Man verbeißt sich nicht auf eine bestimmte Tätigkeit, sondern tut mit Freude, was der Gehorsam verlangt. Was verlangt der Gehorsam? Das ist meine alltägliche Pflicht und jeder weiß es, was seine Pflicht ist. Jeder steht irgendwo in einer, wie soll ich sagen, in einer bestimmten Aufgabe. Entweder Sie haben eine Familie, dann wissen Sie, was Ihre Pflicht ist, jeden Tag. Oder Sie sind in einer Arbeitsstelle, wissen Sie auch, was Ihre Pflicht ist. Ich kann schlampig arbeiten, ich kann gut arbeiten, aber warum arbeite ich gut? Warum arbeite ich nicht schlampig, auch wenn es niemand sieht? Sehen Sie, aus der Liebe zum Herrn. Also, das heißt nicht, ich will einfach nur das und das tun, sondern das, was mir heute aufgetragen ist. Ob es mir passt oder nicht, in meinem Bereich, meiner Berufung, meines Berufes, das ist mein Gehorsam. Das ist der Ausdruck, was Gott von mir will, ganz konkret. Nicht? Und dann tue ich es einfach all das aus Freude, was dieser Gehorsam von mir verlangt, was die heutige Situation, Aufgabe von mir verlangt. Und Sie werden manchmal merken, dass Sie manchmal gar keine große Lust haben, in Ihrem Beruf heute das und das zu machen. Und wenn Sie trotzdem sagen, Herr, ich tue es erst recht, denn es ist dein Wille, ich tue es aus Liebe zu dir, ganz trocken, sagen Sie das. Sie werden merken, dann, Sie tun es und Sie haben einen ganz tiefen Frieden, ganz tief im Herzen, ganz tief drin, nicht im Gefühl, viel tiefer. Ein Friede, der durchhält, das ist das, was wir das göttliche Sein nennen. Das ist die Frucht des Geistes, das, was durchhält auch im Leid, das nicht wieder aufhört. Wenn ich auf dem Podestle stehe, nicht, dann bin ich voller Glück im Gefühl. Und wenn ich runterfalle und der Nächste steht drauf, dann ist das ganze Gefühl weg und ich bin unglücklich. Und diese Freude, die aber die Frucht des Geistes ist, die fällt nicht, auch wenn sie vom Podestle fallen, freuen sich da unten genauso wie da oben. Das ist der himmelweite Unterschied. Und das ist erfahrbar. Das ist erfahrbar. Es ist komisch. Letztlich suchen doch alle Menschen nach diesem Glück, nach diesem bleibenden Glück. Aber warum suchen sie es denn immer in einer Richtung, wo es nicht gibt? Wo es nur, ja, mal ein bisschen so ein Glückssträhnen gibt und dann gibt es wieder Enttäuschung. Warum suchen sie es nicht bei dem, der es ihnen verheißen hat, dass er sie eigentlich in sein Glück führen will, dass er die Erfüllung von allem sein will? Wissen Sie, manchmal versteht man die Menschen nicht. Sie suchen auf Ebenen, wo sie doch schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht haben, es führt nur wieder zu neuen Enttäuschungen. Aber sie suchen es nicht dort, wo die Verheißung ist, einer tiefsten, ewigen Erfüllung sogar, aber die jetzt schon da ist, nicht erst nach dem Tod. Wir haben also immer noch die Anzeichen, woran man erkennt, dass ich etwas wirklich für Gott getan habe. Das wäre das vierte dann. Nach getanem Werk hascht man nicht nach Dank und Lob und deshalb lässt man sich auch nicht rausbringen, wenn man sogar Kritik einheimst für das, was man getan hat. Da man ja einfach zufrieden ist, wenn man dem Wohlgefallen Gottes gedient hat. Also auch das ist sehr konkret. Wenn Sie sich am Gericht etwas getan in Ihrem Beruf und haben gemeint, Sie haben es besonders gut gemacht, aber da ist vielleicht einer, der kritisiert sowieso an allem, oder? Der ist vielleicht eifersüchtig auf Sie und kann es nicht ertragen, dass Sie ein Lob bekommen. Er kritisiert an Ihnen. Das sind alles normale Dinge, die passieren überall. Ja. Und wie reagiere ich? Schauen Sie, wenn ich mich gesucht habe, wenn ich Anerkennung gesucht habe, dann bin ich jetzt enttäuscht. Und dann schmeiße ich alles hin und sage, macht euren Dreck alleine. So ungefähr. Wenn ich es aber bewusst getan habe, aus Liebe zum Herrn, im Gehorsam zu ihm, dann wird auch eine Kritik mich nicht umschmeißen. Sie tut nicht gut, aber sie nimmt mir nicht mein Glück, weil das Glück gründet in dieser Meinung, Herr, ich will alles aus Liebe zu dir getan. Und vor dir ist das wertvoll, was ich jetzt in dieser guten Meinung getan habe. Also sollte sich Ruhmsucht einfinden bei mir, dann, so sagt der Heilige des Tages, dann soll man sagen, weg, du meldest dich zu spät, da ja das Werk schon ganz und gar in Gott übergeben ist. Also, er meint Folgendes, der Alfons von Liguori: Wenn dann du etwas Gutes getan hast, nicht, und du wolltest es wirklich rein aus Liebe zu dir tun, und auf einmal steigt in dir die Ruhmsucht auf, das kennen sie ja auch, ja? Also schon auch der Wunsch, dass es doch jemand entdeckt und mich lobt. Das muss nicht kommen, aber dass es in mir dann so plötzlich als Erwartung auftritt. Also genau das Gegenteil, nicht? Dann soll ich einfach nur sagen, weg, du Ruhmsucht. Du meldest dich viel zu spät, da ja das Werk schon ganz und gar Gott übergeben ist. Du kannst mir es nicht mehr zurückholen, es gehört schon Gott. Ich habe es aus Liebe zu Gott getan, und auch wenn die Ruhmsucht in mir aufsteigt, die Sehnsucht, dass jemand mich anerkennt dafür, dass ich ein Lob kriege, zu spät, es ist schon für Gott getan. Du bist zu spät dran, du liebe Ruhmsucht. Ruhmsucht. Interessanter Gedanke. Ich denke, es ist Ihnen nicht fremd, ist niemand fremd. Wir kennen diese Dinge alle, wenn wir ehrlich zu uns selber sind. Für ein Geschöpf gibt es kein größeres Glück als das Wohlgefallen seines Schöpfers. Für ein Geschöpf gibt es kein größeres Glück als das Wohlgefallen seines Schöpfers. Und das hat Jesus mit einer ihn liebenden Seele im Sinn. Es heißt im Hohen Lied 8,6: Tue mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Was meint er damit? Nicht? Das Siegel des Herzens ist die reine Absicht. Ich will es aus reiner Liebe zu Gott tun. Das ist die reine Absicht. Alles aus Liebe zu Gott tun also. Das ist das Siegel auf dem Herzen. Und das Siegel des Armes ist, dass man bei der Ausführung dessen, was man tut, alles Gott zum Wohlgefallen tut. Das ist dieses Wort vom Hohen Lied 8,6. Tue mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Es geht um die Liebe. Wie gesagt, das Siegel des Herzens ist die reine Absicht, die Liebe zum Herrn. Und das Siegel des Armes ist die Ausführung zum Lob Gottes. Theresia von Avila sah im ausschließlichen Verlangen, Gott wohlzugefallen, den Weg zur Heiligkeit. Im ausschließlichen Verlangen, nur Gott zu gefallen. Das heißt, alles aus der Liebe zu Gott tun, alles aus der Liebe zu Gott tun, alles für Gott tun. Darin sah er, in diesem ausschließlichen Verlangen, sah sie den Weg zur Heiligkeit. Das ist die Liebe. Dem ausschließlichen Verlangen, alles zum Gottes Wohlgefallen zu tun. Das ist die reine Absicht, das ist die reine Liebe. Und genau das ist der Weg der Heiligkeit. Deshalb Jesus lieben lernen. Heißt den Weg der Heiligkeit gehen. Wissen Sie, und zugleich ist es eine innerste, tiefste Erfüllung des Menschen. Sie werden das erleben. Wenn Sie das tun, werden Sie es erleben. Ja. Und, aber das, wissen Sie, manche Menschen, die nehmen das nur so als geistliche Lehre, aber sie glauben es nicht und tun es nicht. Sie müssen es tun. Wenn ich Ihnen das sage, das nützt Ihnen nichts. Wenn Sie es nicht tun, erfahren Sie es nicht. Nur wer etwas tut, erfährt etwas. Ich kann nur Zeugnis geben von etwas, was ich erfahren habe. Nicht, was ich gelesen habe oder jetzt im Radio gehört habe. Sie müssen es tun. Einfach alles, was Sie tun heute, ab sofort. Herr, aus Liebe zu dir. Ob es nun passt oder nicht. Immer wieder aus Liebe zu dir. Reiner Liebe. Ich suche keine Anerkennung. Ich suche nicht irgendetwas. Ich suche nur dich. Und damit das Heil vieler Menschen, dass viele durch mich gerettet werden, weil ich aus der Liebe zu dir gehandelt habe. Und wenn ich eben aus der Heiligkeit gelebt habe. Heilig gelebt habe, weil ich geliebt habe. Wer liebt, ist heilig, sagt Vincent Spallotti. Das ist es nämlich. Das ist das Wesen Gottes. Und das Wesen Gottes ist Heiligkeit. Deshalb ist das geringste Werk, das man für Gott tut, unbezahlbar. Das geringste Werk, das man für Gott tut, ist unbezahlbar. Die reine Absicht macht im himmlischen Bereich aus Eisen Gold. Das heißt, aus alltäglichem Tun, wie zum Beispiel Arbeit, Essen, Erholung, Ruhe, also alles, was ich tue, wenn ich es einfach nicht aus Laune tue oder aus Egoismus tue, sondern aus der Liebe zum Herrn tue, nicht, dann ist, hat es immer himmlische Wirkung, es hat geistliche Wirkung. Das heißt, es bedeutet immer Rettung für viele Menschen, die sonst verloren gingen. Überlegen Sie doch mal, durch Ihr ganz alltägliches Tun. Die reine Absicht, das ist die reine Liebe zum Herrn, aus der ich handle, macht im himmlischen Bereich aus Eisen Gold, das ist ein Bild. Das heißt, aus täglichem Tun, wie meine Arbeit, auch mein Essen. Wenn ich einfach esse, als in Dankbarkeit, wie Paulus sagt, alles, was ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder schlaft, tut alles aus Liebe zu Gott. Ja? Das ist genau. Und das hat Wirkung. Wenn Sie dann, wenn ich aus der Liebe zu Gott esse, werde ich auch nicht fressen, auf Deutsch gesagt. Ich werde mich nicht überessen, wenn ich es aus der Liebe zu Gott tue. Ich werde dankbar essen, nicht? Und genauso werde ich mich auch nicht übertrieben erholen, dass ich faulenze, sondern ich werde die richtige Erholung wählen. Einfach, was ist der Wille Gottes? Das ist dieses Gold der reinen, heiligen Liebe, wenn es für Gott getan ist. Ein heiliger Einsiedler hat immer vor jedem Tun innegehalten und den Blick nach oben gerichtet. Als man ihn fragte, was das bedeute, also immer wenn er was Neues angefangen hat, hat er zwischen da gestanden und hat im Himmel aufgeguckt. Ja. Also jetzt nicht nach den Spatzen, sondern man hat ja gefragt, was das bedeute, warum er das immer macht. Dann sagt er so nett, ich will sicher sein, dass ich treffe. Das heißt, er hat zuerst die Beziehung zu Gott hergestellt. Er hat gesagt, Herr, was ich jetzt wieder neu tue, aus Liebe zu dir. Das heißt, ich will sicher sein, dass ich treffe. Das heißt, dass das, was er tut, wirklich ins Ziel geht. Dass das eine große Fruchtbarkeit bringt für das Heil der Menschen. Und deshalb auch, wie gesagt, von Zeit zu Zeit die Reinheit meiner Absicht überdenken. Tun Sie das. Während des Tages immer wieder arbeite ich noch, handle ich noch wirklich aus der Liebe zum Herrn. Oder sind schon wieder egoistische Absichten dabei? Ich will was davon haben und so weiter. Dass ich auch was davon habe, das kann nebenbei sein, verstehen Sie? Aber die Absicht, die reine Absicht, warum ist du, muss immer die Liebe zum Herrn sein, die reine Liebe. Das Gegenteil ist diese eifersüchtige Liebe, die mit Eifer noch etwas für sich sucht bei allem, was sie tut. Anerkennung und weiß der Kuckuck was alles. Selbst noch bei Gott. Dass ich nur deshalb bete, will ich von ihm was will. Verstehen Sie? Ich bete nicht, weil es mir um ihn geht, dass ich ihn um etwas bitte, aber ich überlasse das Ganze ihm. Ich vertraue seiner Liebe. Wenn es nicht gut ist für mich, wird es schon lassen. Ja. Wenn also innere Unruhe aufkommt, sobald Gehorsam und Nächstenliebe etwas verlangen, sollte man sich klar sein, dass diese Unruhe nicht von Gott kommt, sondern vom Teufel oder von der Eigenliebe. Nicht von Gott kommt, sondern vom Teufel oder von der Eigenliebe. Also wenn ich etwas tue, was eigentlich im Willen Gottes ist und ich kriege Unruhe, dann soll man überlegen, da stimmt was nicht. Denn wenn ich es aus der Liebe zu Gott tue, kommt eigentlich in mir eine tiefe Ruhe. Das war jetzt dieser Gedanke, die Liebe ist nicht eifersüchtig. Jetzt möchte ich noch kurz, was dazugehört, noch anhängen. Ein weiterer Gesichtspunkt dieser Liebe, wo Paulus sagt, die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe bläht sich nicht auf. Wer liebt, dient mit allem, was er hat und will nichts dafür haben. Wer liebt, dient mit allem, was er hat. Denn Liebe ist sich geben, ja? Und da dient er. Der Erste ist der Letzte und der Diener aller, sagt Jesus. Der Stolze dagegen, er ist wie ein Luftballon. Er ist in seinen eigenen Augen groß, das ist der Stolze. Ich mach's gut. Doch im Grunde ist seine Größe nichts anderes als ein bisschen Luft, die dann verschwindet, wenn man in den Luftballon hineinsticht und die Luft abgeht. wer Gott liebt, das heißt, wer sich gibt, nämlich auch dieses Bewusstsein, ich darf Gott lieben, ich Geschöpf darf Gott lieben, als meine Erfüllung, nicht? Deshalb, wer Gott liebt, ist wahrhaft demütig und sucht keinen Grund, sich aufzublähen, wenn er in sich auch Wertvolles entdeckt. Sondern er freut sich darüber und dankt Gott dafür. Nicht? Denn all das ist Gabe Gottes, was er in sich entdeckt. Alles Gute, Schöne, Große. Nicht? Es ist Gabe. Und er hat's vom Geber. Und deshalb, wer Gott liebt, ist wahrhaft demütig. Demut ist der Mut zur Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich habe alles empfangen. Ich habe nichts selbst gemacht. Alles, was ich bin und habe, ist Geschenk Gottes, nicht? Und deshalb, wer Gott liebt, ist wahrhaft demütig, ist wahrhaftig. Und er sieht keinen Grund, sich aufzublähen, mit dem Geschenk anzugeben. Ich bin begabt, ich kann das. Das hast du alles geschenkt bekommen, nicht? Wenn all das ist ja Gabe Gottes, nicht? Um Bestand zu haben, braucht ein Haus zwei Dinge. Ein Fundament und ein gutes Dach, das ist doch klar. Ja. Das Fundament ist für uns die Demut. Die Demut, die anerkennt, dass wir aus uns nichts können und nichts haben. Das ist die Demut. Das ist die Wahrheit, der Mut zur Wahrheit, Demut. Anerkennen, dass wir aus uns selbst nichts können und nichts haben. Das Dach ist der Schutz Gottes, in den allein wir unser Vertrauen setzen können. Das ist der Schutz Gottes. Wenn Therese von Avila eine besondere Gnade empfangen hat, hat sie immer einen Blick auf ihre früheren Sünden getan und so zog sie der Herr noch mehr an sich. Das heißt, wenn sie etwas Besonderes von Gott bekommen hat, ist immer die Gefahr des Stolzes gewesen, dann hat sie sich erinnert, wie erbärmlich sie war, bevor Gott ihr diese Gnade gegeben hat. Und dann war sie wieder sehr klein. Also der Stolze fällt, weil er auf seine eigene Kraft vertraut. Und er gibt dann an mit dem, was er von Gott geschenkt bekommen hat. Ja. Der Demütige dagegen steht fest und er fällt nicht, weil er sich Gott allein anvertraut. Denn er vermag alles durch den, der ihn stärkt. Und gerade auch die Versuchungen des Bösen gehen immer wieder ja, bald zu Vermessenheit hin, bald zu Verzagtheit. Stehen Sie, dort, wo ich mich auf mich selbst stütze, wo ich auf mich selbst baue, meine Kraft und was ich tue, dann Sie merken, das führt einerseits zur Vermessenheit und dann, wenn es nicht klappt, zur Verzagtheit. Und Jesus sagt, ja, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Das bedeutet also Teilnahme an den Demütigungen, die Jesus Christus erlitten hat. Und Liebende teilen Demütigungen mit Christus. Wenn ich den Herrn liebe, will ich es nicht besser haben wie er. Und denn einer sagt einmal, er sei der größte Sünder der Welt, aber sich dann auflehnt, wenn andere ihn geringschätzen, der ist zwar mit dem Mund demütig, aber nicht im Herzen. Und wie oft passiert so etwas? Denken Sie an sich selbst, nicht? Das ist dann, ja, ich bin demütig, ich bin erbärmlich und so, nicht? Und dann, wenn mich jemand dann wirklich ein bisschen dumm anredet, dann ist aus mit der Demut. Ja. Der heilige Thomas von Aquin sagt, wer Groll empfindet, wenn er von anderen gering geschätzt wird, sollte sich klar machen, dass er von der Vollkommenheit und Heiligkeit noch weit entfernt ist. In Matthäus 26, 67 lesen wir, sie spuckten, ja, nämlich in Jesus bei der Leidensgeschichte, sie spuckten ihm ins Gesicht und schlugen auf ihn ein, andere ohrfeigten ihn. Wissen Sie, beim Anblick der Verdemütigungen Jesu ertragen es die Heiligen mit Freude, auf dieser Welt ebenfalls wie er gering geschätzt zu werden. Franz von Sales sagt, Schmähungen ertragen zu können, ist der Prüfstein der Demut und echter Tugend. Schmähungen ertragen zu können, ist der Prüfstein der Demut und echter Tugend. Wenn sich jemand als fromm gibt, oft zur Kommunion geht und fastet, sich kasteit und dann unfähig ist, eine Beleidigung oder ein Stichelwort zu ertragen, sagt doch, dass er ein schwankendes Schilfrohr ist, ohne Demut und ohne Tugend. Also wenn ich als alles Äußerliche tue, religiös, aber bei Beleidigungen, also Aufbegehre es nicht ertragen kann, um Jesu willen, dann ist keine Demut und keine Tugend da. Daran erkennt man die Echtheit des geistlichen Lebens. Johannes Chrysostomus sagt, der Sanftmütige nützt nicht nur sich selbst, sondern er nützt auch den anderen. Es gibt Menschen, für die wird jeder zum Feind, der sie zurechtweist. Und sie sind jenen gleich, die dem Chirurgen zürnen, weil er den heilenden Eingriff tut und deshalb ihm wehtut. Ja. Sie zürnen dem, der ihnen hilft. Wird der Demütige zurechtgewiesen, so seufzt er über den begangenen Fehler. Der Stolze dagegen seufzt nur, weil er sein Versagen aufgedeckt sieht. Der heilige Philipp Neri gibt die Anweisung, wer wirklich heilig werden will, soll sich nicht verteidigen, auch wenn er zu Unrecht getadelt wird. Also wenn ein Ärgernis zu vermeiden ist, natürlich darf man auch die notwendige Selbstverteidigung nicht unterlassen, wenn es um ein Ärgernis, öffentliches Ärgernis geht. Aber die heilige Theresia von Avila sagt, manchmal kommt man auf dem Weg zur Heiligkeit besser voran, wenn man darauf verzichtet, sich zu verteidigen, als wenn man 10 Predigten anhören würde. Denn so gewinnt man die innere Freiheit und wird unabhängig von dem, was andere Gutes und Böses über einen sagen. Also sehr kernige Aussagen. So, liebe Zuhörer, jetzt haben wir miteinander diese beiden Aspekte betrachtet. Die Liebe ist nicht eifersüchtig, die Liebe bläht sich nicht auf, sie ist demütig. Ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen.
Ganz herzlichen Dank, Pater Buob, für Ihre Ausführungen. Und zum Abschluss der Sendung bitten wir Sie um Ihren priesterlichen Segen.
So segne und führe euch und schenke euch die Freude des Herzens, im Willen Gottes zu leben, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzliches Vergelt's Gott noch einmal an Pater Hans Buob, dem Exerzitienleiter des Hauses St. Ulrich in Hochaltingen, für diesen 5. Teil aus der Reihe Jesus lieben lernen. Der 6. Teil der Vortragsreihe ist für den Dienstag, den 4. September geplant. Und für alle, die diesen Vortrag noch einmal nachhören möchten, in unserer Mediathek ist er in Kürze downloadbar. Natürlich wird es einen CD-Mitschnitt geben, den können Sie bei unserem CD-Dienst bestellen bei Radio Horeb unter der Telefonnummer 08328 921 120. Die Internetseite von Radio Horeb finden Sie unter www.horeb.org. Und an dieser Stelle sage ich allen Hörern vergelt's Gott, Pater Buob natürlich an erster Stelle, der uns diese geistige Nahrung bietet. Alles Gute nach Hochaltingen und auch Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Auf Wiederhören, sagt Andreas Büscher.